Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Handelskriege sind zurück auf der weltpolitischen Tagesordnung, dank der US-Regierung. Unser erstes Thema heute. Danach wird es um ein Buch gehen, das die Vorzüge von Wasserstoff als Energieträger preist. Wir stellen die neu übersetzten Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand von Miron Bialoszewski vor und wir machen uns gemeinsam mit Jagoda Marinic auf die Suche nach den Sheroes, den HeldInnen eines modernen Miteinanders der Geschlechter auf Augenhöhe.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
America first. Mit diesem Wahlslogan trat Donald Trump an und als US-Präsident machte er damit ernst, auch in der Weltwirtschaft. Es begann damit, dass Trump chinesische Waschmaschinen und Solarmodule mit Strafzöllen belegte, um heimische Produkte zu fördern. Später drohte er mit hohen Zöllen auf europäische Autos aus den gleichen Gründen. Seitdem folgt eine Maßnahme bzw. Gegenmaßnahme der anderen. Der Handelskonflikt wird schon oft als Handelskrieg bezeichnet. Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart heißt das Buch von Nils Ole Oehrmann und Hans-Jürgen Wolf, in dem sie die aktuellen Konflikte aufgreifen und einordnen. Thomas Fromm hat es für uns gelesen.
Die Ansage der Amerikaner war klar und deutlich an jenem Januarmorgen 2018 beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Draußen der hohe Schnee, in einem kleinen Nebenraum des Konferenzzentrums eine Gruppe amerikanischer Diplomaten und Minister. Sie waren gekommen, um der Presse schon mal vorab zu berichten, was von der Davos-Reise ihres Präsidenten Donald Trump zu erwarten ist. Es hatte schon im Vorfeld viel Streit gegeben um US-Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarpaneele aus China und jemand fragte, ob dies nun schon der Handelskrieg sei. Und US-Handelsminister Wilbur Ross, ein 81-jähriger, sehr reicher Unternehmer und früherer Bankmanager, sagte, Handelskriege seien ja nichts Neues, die gebe es doch jeden Tag. Neu sei, dass jetzt auch die Amerikaner ihren Verteidigungswall hochziehen würden. Und nicht nur in Europa, fragt man sich seitdem, liegt die Welt noch im Handelsstreit oder hat hier schon längst eine Art globaler Handelskrieg begonnen? So gesehen ist es der perfekte Zeitpunkt für das Buch Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart des Lüneburger Ethikprofessors Nils Ole Oehrmann und des Rechtshistorikers Hans-Jürgen Wolf.
Das Paradigma, ein möglichst freier Welthandel sei für alle Beteiligten das Beste, ist in seiner kulturellen Hegemonie nicht mehr unangefochten. Es wird wieder gefragt, ob es womöglich attraktivere nationale Strategien gibt. Die Weltbilder prallen aufeinander und nicht wenige Wortmeldungen wirken interessengeleitet. Aus all dem könnte sich ein Klima der Konfrontation entwickeln.
Es war eine der großen Lehren aus den Kriegen des vergangenen Jahrhunderts, wie die Autoren schreiben, demokratisch strukturierte Staaten, die auf Protektionismus verzichten und mit anderen Ländern Handel betreiben, sind seltener in militärische Konflikte verwickelt. Warum auch? Sie haben ja andere Prioritäten. Dass aber Wirtschaft, Geopolitik und militärische Eskalation zusammenhängen können, zeigen Oehrmann und Wolf in einem ausführlichen historischen Teil des Buches. Zum Beispiel Frankreich im Zeitalter des Merkantilismus, jene Epoche, in der man stolz darauf war, Stärke zu erlangen, indem man viel exportierte und möglichst wenig importierte Ware ins Land ließ. Handelsbilanzen als Schlachtfeld also, die Handelsdefizite der anderen als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Vom 18. Jahrhundert bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, als der republikanische US-Präsident Herbert Hoover meinte, die US-Bürger vor billigeren Importen aus Europa schützen zu müssen. Es war, wie sich herausstellte, das falsche Rezept gegen die schwächeren Währungen und niedrigeren Lohnkosten der alten Welt. Europas Regierungen erhöhten ihrerseits die Zölle und auf den Zollkrieg folgte die Great Depression und ein paar Jahre später der Zweite Weltkrieg. Die Frage, ob solche Zollkonflikte leicht zu gewinnen sind, erübrigt sich also. Bei Handelskriegen gibt es auf lange Sicht nur Verlierer und so dürfte es auch diesmal sein. Öhrmann und Wolf legen dar, dass Trump mit den Strafzöllen erstens seine Wähler ansprechen und zweitens klare Signale an Europa und vor allem an China senden wollte. Das Land, das dabei ist, den USA den Rang der größten Wirtschaftsmacht streitig zu machen. Indem es auf Freihandel in der Welt setzt, seine eigenen Unternehmen aber weitgehend schützt, zu großen Champions hochzieht und seinen eigenen Markt für Übernahmen abschottet. Es war keineswegs Trump, der das als erster erkannte.
Präsident Obama hat 2009 das Verhältnis zu China noch mit einem Basketballvergleich charakterisiert. Anfangs sei China die deutlich schwächere Mannschaft gewesen, da habe man über ihre Ellbogenstöße noch hinwegsehen können. Aber inzwischen sei der Qualitätsabstand viel geringer. Und noch immer fahre China die Ellbogen aus und kein Schiedsrichter ahnde die Fouls. Amerika müsse seine Spielweise überdenken.
Inzwischen ist China ein ganzes Stück weiter als in der Ära Obama. Es hält die Hand über ganze Rohstoffregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Es investiert weltweit. Chinesische Unternehmen bauen chinesische Infrastrukturprojekte mithilfe chinesischer Bankkredite. Die Welt wird chinesischer, wie die Autoren ausführen, und macht sich dabei gefährlich abhängig. Das Land hält als Gläubiger US-Staatsanleihen in Billionenhöhe und es war zuletzt Deutschlands größter Handelspartner. China hat, zugespitzt gesagt, einen nicht unerheblichen Teil der Welt ökonomisch in der Hand. Die Frage ist da, wie lassen sich hier Wirtschaftskriege führen? Sollte man nicht lieber reden, verhandeln? Trump aber setzt auf Konfrontation gegen alle und gegen jeden.
Wenn die Regierung einer mächtigen und reichen Nation lamentiert, sie werde von allen übervorteilt, wirkt das grotesk, weinerlich und schwach. Wenn Verbündete genauso behandelt werden wie Rivalen, wirkt das geschichtsvergessen und empfindungslos. Wenn geschlossene Vereinbarungen achselzuckend durchgestrichen werden, legt das die Axt an einen der wichtigsten Anreize für alle Staaten, sich an das Völkerrecht zu halten. Wenn Großmächte einander mit Wirtschaftskampfmaßnahmen überziehen, steigt nicht selten das Risiko bewaffneter Auseinandersetzungen.
Es ist in diesen Tagen völlig offen, ob sich die Handelspartner in wichtigen Punkten einigen können oder ob die Lage weiter eskaliert. Vieles spricht für Letzteres. In ihrem Vorwort schreiben die Autoren: Wer zu diesem Buch greift, macht sich vermutlich Sorgen über den Zustand der Welt. Die Sorgen sind berechtigt. Man kann es auch so sagen, wer zu diesem Buch greift, macht sich nach der Lektüre zwar nicht weniger Sorgen, aber es hilft, diese Sorgen besser zu verstehen.
Meint Thomas Fromm über das Buch Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart von Nils Ole Öhrmann und Hans-Jürgen Wolf. Im Herder Verlag erschienen mit einem Umfang von 272 Seiten und zum Preis von 24 Euro. In manchen Städten sind sie inzwischen im Einsatz. Linienbusse, die mit Brennstoffzellen angetrieben werden, also mit Wasserstoff als Energielieferant. Die Technologie ist alles andere als neu, hat sich aber bislang nicht durchgesetzt, obwohl aus dem Auspuff nur Wasserdampf kommt. Und es keine langen Ladezeiten wie bei batteriebetriebenen Fahrzeugen gibt. Autofahrern wurde in den Nullerjahren noch von einigen Herstellern großmütig angekündigt, dass die Brennstoffzelle bis dann und dann marktfähig gemacht werde, sie dann also einen Wagen mit ausgereiftem Antrieb zu einem akzeptablen Preis kaufen könnten. Passiert ist seitdem nicht viel. Und darüber wundert bzw. ärgert sich so mancher. Auch Tim Koch tut das. Er ist Buchautor und hat gerade den Titel Das Supermolekül veröffentlicht. Und er spricht heute mit uns über sein Buch. Herzlich willkommen, Herr Koch.
Hallo, Frau Stövesand.
Herr Koch, Sie sind Autor, aber kein Energieexperte. Sie sind auch kein Chemiker. Warum fühlten Sie sich berufen, ein Buch über dieses Potenzial von Wasserstoff zu schreiben?
Wie wahrscheinlich jeder von uns hatte ich in der 5. Klasse das Glück, die Elektrolyse nebst Knallgasreaktion bewundern zu dürfen. und frage mich seit wirklich vielen Jahren, warum wir diese Form der chemischen Speicherung von Energie nicht konsequent betreiben. Die bekannten Probleme, die wir jetzt aktuell sehen, wir haben 40 Grad, das Klima ändert sich dramatisch. Wir sehen die toten Bäume überall, das sind vertrocknete Exemplare, die dann noch weniger CO2 speichern können. Und wir stehen wahrscheinlich genau an einem Wendepunkt, wo eine Kettenreaktion stattfinden kann. Und das ist die Frage, ob wir jetzt mit Wasserstofftechnologie das Ruder noch rumreißen können. Aber ich bin der Meinung, wir sollten es versuchen. Mit Batterietechnologie werden wir das nicht schaffen.
Ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, die Ladezeiten sind ein Problem. Die seltenen Erden, die man braucht, sind ein Problem. Das heißt, wir gehen wieder an Ressourcen, die endlich sind. Es gibt Entsorgungsprobleme. Beim Wasserstoff wird oft kommuniziert, das Problem sei die Gewinnung. Also den zu spalten, beispielsweise H2O zu spalten. Das erfordert natürlich auch Energie. Bei Ihren Recherchen, auf welche Möglichkeiten sind Sie gestoßen, Wasserstoff zu gewinnen mit möglichst wenig oder grünem Energieaufwand, also ohne wiederum CO2 zu produzieren?
Ja, bei Wasserstoff muss man ganz deutlich differenzieren in grauen und grünen Wasserstoff. Grauer Wasserstoff wird per Reformation aus Erdöl, Erdgas oder sogar Kohle abgeknapst. Das sind nämlich alles Kohlenwasserstoffe. Und grüner Wasserstoff wird per Elektrolyse durch Ökostrom gewonnen. Und wir haben eine Jahresproduktion von rund 55 Milliarden Kubikmetern Wasserstoff im Jahr. Und der Anteil des grünen Wasserstoffs ist gering. Grauer Wasserstoff ist natürlich auch schädlich fürs Klima. Wie wir da an diesen 55 Milliarden Kubikmetern sehen können, die produziert werden, ist die Technik ja handelbar. Grundsätzlich muss man bei Wasserstoff sagen, er ist ein ernsthafter Konkurrent für, sagen wir mal, Kohle, Benzin und Gas, weil er ist eine chemisch gespeicherte Energie, die transportfähig ist und lagerfähig, sozusagen unbegrenzt.
Wie weit ist denn nach Ihren Recherchen, ich habe ja gestaunt, wo das überall schon im Einsatz ist, Raumfahrt schreiben Sie, Boeing hat sich da engagiert, auch Airbus hat sich engagiert. Also was wäre alles möglich anzutreiben mit Brennstoffzellen?
Also mit Brennstoffzellen kann man Autos antreiben, man kann Kraftwerke damit bedienen und Wasserstoff kann, bei Drohnen kann es zum Einsatz kommen. Also dieses angedachte Projekt von BMW und diesem amerikanischen Startup des Flugtaxis, das wird mit einer Brennstoffzelle angetrieben und Wasserstoff-Batterietechnik wäre hier viel zu schwer. Man kann aber auch mit Wasserstoff-Düsenflieger antreiben. Dort gab es bei Airbus und 14 Ländern der Europäischen Union gab es dieses Projekt Cryoplane. Das sollte mit tiefgefrorenem Wasserstoff fliegen. Hätte wegen der voluminösen Tanks einen Abstrich von 30% entweder an Passagierzahl oder an Reichweite gehabt. Aber dafür würde hinten wirklich nur Wasser rauskommen, ein bisschen Stickoxid, was kein Klimagas ist. Cryoplane landete im Jahr 2000 in den Schubladen mit dem Hinweis, dass auf absehbarer Zeit nicht genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen würde, damit dies klimatechnisch sinnvoll wäre. So fliegen wir weiter mit Kerosin.
Apropos Schublade, vor allem für uns Journalisten ist das immer wieder die Sackgasse, dass gesagt wird, dieser Weg ist nicht rentabel, das wird sich nicht durchsetzen, jetzt hat sich die Batterie durchgesetzt. Auf welche Argumentationen bzw. Widersprüche sind Sie da gestoßen, wenn man mal wissen will, warum eine so effiziente Möglichkeit, emissionsfrei Mobilität, überhaupt Energie herzustellen, warum das sich nicht durchsetzt, warum das nicht weiterentwickelt wird?
Da gibt es dann immer das Gegenargument des Wirkungsgrades, der liegt wohl aktuell bei 40%. Dann möchte ich mal ein kleines Rechenbeispiel geben. Desertec, ich meine, sein Name war Knies. Der Physiker hat ausgerechnet, dass wir mit 300 Quadratkilometer Sahara, wenn die mit Solarmodulen bestückt wären, dann könnte man damit die Menschheit mit Strom versorgen. Legen wir jetzt mal diese 40% Wirkungsgrad von Wasserstofftechnik zugrunde, dann bräuchte man halt entsprechend, weiß ich nicht, 800 Quadratkilometer oder 900 und hätte die Menschheit mit Strom versorgt. Desertec sollte mit Kabeln den Strom nach Europa bringen, dann macht man sich natürlich total abhängig von dem anderen Ende des Kabels. Mhm. Mit Wasserstoff könnte man viel dezentraler arbeiten. Wir haben immerhin 30 Millionen Quadratkilometer Wüste auf dieser Erde. Also die Möglichkeiten wären gigantisch. Und die offizielle Begründung, warum Desertec gestorben ist, war, dass die Anrainerstaaten auch Strom davon abhaben wollen. Das macht ja, wir leben in einer Welt des Kapitalismus, überhaupt keinen Sinn, dieses Argument. Das wäre ja so, wie wenn ich als Imker meine Imkerei an den Nagel hängen würde, nur weil sich irgendwo ein zweiter Markt für meinen Honig aufgetan hätte. Also dahinter stehen wohl andere Interessen. Ich verweise auf die dominante Rolle von Saudi-Arabien im Nahen Osten und natürlich auch der USA, die wollen ihr Flüssiggas verkaufen, dass sie dadurch Fracking gewinnen. Und diese wirklich unheilvolle Methode, wirklich noch das letzte Quäntchen Kohlenwasserstoff aus der Erde zu pressen.
Jetzt sind Sie ja eigentlich gar nicht vom Fach, haben aber eine Begeisterung fürs Thema entwickelt, weil Sie denken, jetzt oder nie. Welche Quellen haben Sie genutzt? Auf wen sind Sie zugegangen? Wie war so Ihr Rechercheweg?
Ich habe natürlich wie jeder auch das Internet zu Rate gezogen. Dann habe ich eine schöne Ausgabe der Enzyklopädie Britannica zu Hause aus den 60er Jahren, wo auch schon ziemlich viel über Wasserstoff drinsteht. Und am interessantesten fand ich eigentlich meine Besuche bei den Wasserstoffpionieren. Da war der Herr Fuhrländer oder der Professor Wasserscheid. Wasserscheid hat die LOHC-Technik
in das Deutschland. Das ist dieser runtergekühlte oder diese?
Nee, die LOHC. LOHC steht für Liquid Organic Hydrogen Carrier. Dort wird Wasserstoff chemisch eingelagert in eine Trägersubstanz. Wir kennen das von der Margarine. Margarine ist hydriertes Pflanzenöl. Und dieser Professor Wasserscheid macht quasi dasselbe mit einem Wärmespeicheröl. Und das Zeug ist, das wird vollgeladen, chemisch per Katalyse mit Wasserstoff und ist absolut ungefährlich. Also mit Videos geht er da mit einem Bunsenbrenner dran und per Katalyse wird es auch wieder rausgezogen. In der Zwischenzeit kann man es transportieren mit Pipelines, Tankern, Tankzügen, mit der Infrastruktur, die wir haben. Also das wäre jetzt wirklich eine Lösung, wo nicht nur dieses reiche Deutschland Wasserstofftechnik nutzen könnte, sondern auch Länder, denen es vielleicht wirtschaftlich nicht so gut geht wie uns. Da wird dann auch wegen dem Wirkungsgrad, wird das viel kritisiert. Im Prinzip ist es ein Nullsummenspiel. Während des Beladens dieser Trägerflüssigkeit entstehen 300 Grad Celsius. Die muss man am Ende, um den Wasserstoff wieder rauszukriegen, dann wieder reintun. Aber mit diesen 300 Grad Celsius, die beim Beladen entstehen, kann man ja auch was anfangen. Zum Beispiel Meerwasser entsalzen.
Ist ja auch ein ganz interessanter Aspekt, wenn Sie sagen, dass das ungefährlich ist. Oft wird ja beim Wasserstoff darauf hingewiesen, dass das ja so ein gefährlicher Energieträger sei. Ja, ist leicht entzündlich. Viele, Sie schreiben das auch, denken gleich an die Explosion oder den Brand der Hindenburg, des Luftschiffs. Wie ist das insgesamt mit der Gefährlichkeit tatsächlich des Wasserstoffs als Energielieferant?
Ja, also der Untergang der Hindenburg ist ja tatsächlich so ein Menschheitstrauma, weil das medial so gut rüberkam und ist eine der frühesten Reportagen von so einem dramatischen Absturz. Tatsächlich haben ziemlich viele dieses Desaster überlebt, trotz des Sturzes aus 80 Meter Höhe. Und die meisten Opfer sind tatsächlich nicht in dem Wasserstoffbrand umgekommen, sondern im anschließenden Dieselbrand. Denn der Propeller der Hindenburg wurde nämlich mit einem Dieselmotor betrieben. Ich will das nicht kleinreden. Also ich war bei BMW, die ja auch so eine Art Pioniere in Sachen Wasserstoff sind, und saß dann auf so einem 700 Bar Drucktank. Das ist schon gewaltig. Und der sollte dann möglichst nicht einem um die Ohren fliegen. Nur auch wenn der kaputt geht, weil Wasserstoff leichter ist als Luft, hat man einen brennenden Wasserstoffstrahl, der in die Luft geht nach oben. Da sollte man natürlich nicht in die Nähe von kommen. Trotzdem ist das noch was anderes als eine Benzinlache, die sich auf dem Boden verteilt. Und an der sind schon sehr, sehr viele Menschen umgekommen. Deswegen.
Das heißt, es gibt eher eine Stichflamme nach oben, als dass es den Flächenbrand gibt, der sich aufs ganze Fahrzeug ausbreitet.
Also beides ist unerfreulich, aber das Auto, das wir jetzt fahren, ist wahrscheinlich gefährlicher als ein Wasserstoffauto.
Herr Koch, Ihr Buch liest sich ja wie eine Hommage an ein Molekül, an dessen Entdeckung und Werdegang durch Wissenschaft und Industrie. An wen richten Sie Ihr Buch?
Mein Buch ist für die breite Masse bestimmt. Also jeder, der ein bisschen Interesse hat, kann es verstehen. Ich habe mir Mühe gegeben, es unterhaltsam und nicht zu kompliziert zu schreiben. Und ja, ich würde mich freuen über jeden Leser, der ein bisschen Interesse dem Thema entgegenbringt.
Und wenn Sie jetzt bei Wünsch dir was wären, Herr Koch, wie sähe Ihre Vision der Energieversorgung in Zukunft aus?
Meine Vision der Energieversorgung ist, dass wir mit Wasserstoff die Sonne der Sahara in Anführungszeichen ernten und der Menschheit diese Energie zugänglich machen. Das wäre auch eine globale Lösung. Wir können da unser Energiesüppchen nicht nur in Deutschland kochen, sondern wenn wir diesen Klimawandel aufhalten wollen, das Ruder nochmal rumreißen wollen, dann muss die ganze Welt mitmachen. Und das würde funktionieren mit der Wüstensonne.
Vielen Dank. Tim Koch war das, Autor des Buches Das Supermolekül, wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern. Im Westend Verlag erschienen 176 Seiten, 18 Euro. Fünfundsiebzig Jahre liegt er nun zurück, der Warschauer Aufstand. Die Polen wollten sich vom deutschen Besatzungsregime befreien. Das war im Sommer 1944. Die Deutschen befanden sich an allen Fronten in der Defensive. Die Rote Armee stand bereits vor Warschau. Die polnische Untergrundarmee sah also ihre Chance und griff am 1. August zu den Waffen. 63 Tage lang dauerten die Straßen- und Häuserkämpfe. Die erhoffte Hilfe der Sowjets blieb jedoch aus. Und so behielten SS-Verbände und Hilfstruppen die Oberhand. Sie ermordeten mehr als 100.000 Zivilisten, begingen Kriegsverbrechen an gefangenen polnischen Kämpfern und Luftangriffe legten die Stadt in Schutt und Asche. Miron Białoszewski überlebte dieses Inferno. Etliche Jahre später erzählte er darüber in einem Buch, das in Polen zum Bestseller wurde. Białoszewskis Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand, so der deutsche Titel, waren bislang nur in einer Version erhältlich, die durch die damalige polnische Zensur gegangen war. Białoszewski hatte sie zuletzt 1976 autorisiert. 2016, lange nach seinem Tod, erschien in Polen erstmals die unzensierte Fassung. Nun ist diese in deutscher Übersetzung erhältlich. Michael Kuhlmann hat das Buch gelesen.
Eigentlich hatte er nur rasch Brot holen wollen für seine Mutter, der junge Miron Białoszewski. Doch noch während er unterwegs war, brach er los, der lang erwartete Aufstand. Für Białoszewski wurden es zwei prägende Monate seines Lebens. 23 Jahre später notierte er:
Was habe ich noch in Erinnerung? Viel, aber auch wiederum nicht so viel. Nicht immer in der richtigen Ordnung, also Tag für Tag. Vielleicht bringe ich was in der Reihenfolge durcheinander oder ein Datum oder die Lage der Fronten, unserer und der großen. Andere haben schon längst die Geschichte gemacht und Schlüsse daraus gezogen und verkündet. Die Sache ist bekannt. Ich rede von mir, einem Laien, und von anderen, auch Laien, falls es uns gestattet ist, etwas zu sagen, denn wir sind auch dort gewesen.
Ein Seitenhieb gegen die Apologeten der marxistischen Geschichtsschreibung, die 1970 alles besser zu wissen glaubten und die ihm sofort vorwarfen, zu nüchtern erzählt zu haben, nicht patriotisch genug. Białoszewski schreibt konsequent aus der Perspektive des Dabeigewesenen, gehetzt, immer wieder in Todesangst. Er beteiligt sich nicht an den Kämpfen, er hat alle Hände voll damit zu tun, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Zivilisten wie er gerieten immer wieder ins Feuer der deutschen Besatzer. Ein großer Teil der Bevölkerung hatte sich in die Keller geflüchtet. Białoszewski erlebt ein ums andere Mal die namenlose Angst, wenn immer neue Bomben einschlugen.
Es krachte, etwas stürzte ein, immer näher, fast schon in unserem Luftschutzraum. Da stand auf einmal eine kleine Frau in einem hellen Mantel. Niemand kannte sie. Und plötzlich begann sie zu sprechen, monoton, aber so, dass jedes Wort in seiner vollen Bedeutung an meine Ohren drang. Wer im Schutze des Höchsten sitzt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich spreche zum Ewigen, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue.
Wie dieser Glaube viele Polen durch das Inferno hindurchtrug, berichtet das Buch immer wieder. Militärisch aber waren die Aufständischen den Besatzern hoffnungslos unterlegen. 5 Stunden lang ging Białoszewski durch die Kanalisation, um sich in ein weniger zerstörtes Stadtviertel zu retten. Die Kämpfer aber holten ihn zuletzt auch dort ein.
Der wievielte Tag? Der 62. Doch plötzlich wurde an diesem Morgen alles still. Die große Front war still. Die Deutschen waren still. Und wir waren still. Stille. wie es sie seit dem 1. August nicht gegeben hatte. Plötzlich wollten wir alle, leben, leben. Und sofort kamen alle hinaus, aus all den Kellern, Löchern, Höhlen, auf die Straßen.
Die totale Zerstörung Warschaus erlebte Bjaroszewski selbst nicht mehr mit. Er wurde, wie die anderen Einwohner, von den Deutschen als Zwangsarbeiter verschleppt, hatte aber Glück und überlebte. Aufgeschrieben habe er seine Erinnerungen aber zunächst nicht, weil viele andere Zeugen, die er persönlich kannte, noch lebten. Erst als er auf einer Autorenlesung eine pathetische Darstellung der Kriegszeit gehört habe, sei der Entschluss gefallen, nun auch selbst zu erzählen. Bjaroszewski erläutert in seinem Buch:
Man brauchte dafür kein Dichter zu sein, dass einem alles Mögliche in den Kopf kam, auch wenn ich wenig über Eindrücke schreibe. Und das alles in gewöhnlicher Sprache, einfach so. Und so, als ginge ich fast gar nicht in mich dabei und wäre nur an der Oberfläche. Das liegt nur daran, dass es anders nicht geht. So hat man sich ja übrigens auch gefühlt. Und übrigens ist es die einzige Art und Weise, ohne künstliche Ausgefeiltheit, sondern einzig eben natürlich, um das alles zu vermitteln.
In der Tat ist die ständige Furcht dieser 63 Tage hier eindringlich festgehalten. Was sich militärisch in den 2 Monaten ereignete, kann man bereits anderswo nachlesen. Seine Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand in der neuen, ungekürzten Fassung wurden von Esther Kinski übersetzt, die Anfang der 90er Jahre schon die zensierte Version von 1976 übertrug. Noch ein wenig gewonnen hätte die Neuedition, hätte man in textkritischer Form die Wege der Überlieferung skizziert und vor allem jene Sätze markiert, die vor 1989 nicht gedruckt werden durften. Wie Esther Kinski dem Deutschlandfunk erläuterte, umfasst die Liste der Änderungen in der polnischen Ausgabe 2 Druckseiten. Wer sich selbst auf die Suche macht und die Neuedition mit der letzten deutschen Ausgabe vergleicht, findet erwartungsgemäß nun auch einen kurzen Absatz über das vergebliche Warten auf die Sowjetarmee und über die Interessengegensätze zwischen ihr und der polnischen Heimatarmee, deren Zentrale in London saß. In der zensierten Ausgabe war die sowjetische Front noch festgefahren. Im authentischen Text nun hat sie sich verfestigt. Eine Formulierung, aus der die geübten zwischen den Zeilen Leser des Ostblocks auch einen Haltebefehl an die Rote Armee hätten herausdeuten können. Die größten Unterschiede zur Vorgängerversion offenbart die Neuübersetzung aber in ihrer Sprache. Sie hat sich dem gesprochenen Deutsch angenähert, wohl an der einen oder anderen Stelle auf Kosten der inhaltlichen Präzision oder der erzählerischen Eindringlichkeit. Aber Esther Kinskis Erläuterungen unserer Redaktion gegenüber deuten darauf hin, dass die neue Edition den polnischen Wortlaut noch exakter abbildet. Es ist überdies ein zeitloses Buch, denn es schildert das furchtbare Los von Zivilisten, die während eines Krieges in die Kampfhandlungen hineingeraten.
Michael Kuhlmann war das über Miron Bjaroszewskis Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand. Aus dem Polnischen neu übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Esther Kinski, bei Surkamp verlegt, Umfang 345 Seiten, Preis 26 Euro. Was mir und den anderen geschehen ist, scheint schon wieder egal zu sein. Das schrieb vor kurzem die Schauspielerin Jani Temple in einem offenen Brief. Sie war eine der Frauen, die im Zuge der MeToo-Debatte an die Öffentlichkeit gegangen waren. Und zwar war sie eine der betroffenen Frauen, die gegen den Regisseur Dieter Wedel ausgepackt haben. Inzwischen, so Temple, werde in Deutschland kaum noch über die Opfer gesprochen und eine echte Wende habe MeToo nicht gebracht. Ganz ähnlich sieht das auch die Publizistin Jagoda Marinic. Sie ist Kolumnistin und Buchautorin. Ihr jüngstes Werk trägt den Titel She Rose. Das hat meine Kollegin Anne Seidel für uns gelesen. Frau Seidel, warum hält Jagoda Marinic die MeToo-Debatte für gescheitert?
Ja, also sie hält die Debatte vielleicht nicht für gänzlich gescheitert, aber sie ist enttäuscht, dass in Deutschland nicht mehr daraus erwachsen ist. Also sie weist zum Beispiel darauf hin, dass in Deutschland kaum Namen genannt wurden von mutmaßlichen Tätern. Also Regisseur Dieter Wedel war da eine von wenigen Ausnahmen. Wobei im Fall Wedel, darauf hat Schauspielerin Janie Temple in ihrem offenen Brief auch hingewiesen, ja noch völlig unklar ist, ob es da überhaupt jemals zu einem Prozess kommen wird. Also Jagoda Marinic vergleicht die Situation in Deutschland vor allem mit den USA, wo viel mehr passiert sei, sagt sie, wo berühmte Männer im Zuge von MeToo ihre Jobs verloren haben, wo sich einer der mächtigsten Männer Hollywoods, der Filmproduzent Harvey Weinstein, tatsächlich vor Gericht verantworten muss. Ja, und solche handfesten Konsequenzen hätte die Autorin sich auch in Deutschland gewünscht. Und darüber hinaus vermisst sie auch ein ganz grundsätzliches gesellschaftliches Gespräch über Männer, Frauen, Rollenbilder und Machtverhältnisse. Und sie sagt, MeToo war die Chance, ein solches Gespräch endlich zu führen. Wir haben diese Chance leider nicht genutzt. Und deshalb beherrsche immer noch der denkende Mann die öffentlichen Debatten. Und deshalb sind Frauen in der Berufswelt immer noch nicht völlig gleichberechtigt.
Und woran liegt das Ihrer Ansicht nach, also nach Ansicht der Autorin, dass MeToo in Deutschland nicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist?
Sie übt da ganz grundsätzliche Kritik am deutschen Feminismus. Der sei lange Zeit eine Zwangsjacke für manche Frauen gewesen, zu akademisch, zu engstirnig, zu wenig liberal. Und in der Regel eben eine sehr einsame Angelegenheit. Es fehle einfach an Gruppenspirit, nenne ich es mal. Also auch an Solidarität, an Empathie für die Geschichten der anderen. Was aber, so die Autorin, nötig wäre, um MeToo wirklich zu einer mächtigen Bewegung zu machen. Und da fordert Jagoda Marinic eben einen ganz grundsätzlichen Wandel. Sie wünscht sich einerseits mehr Empathie für die Geschichten Betroffener und andererseits auch mehr Frauen, die sich trauen, ihre Geschichten zu erzählen. Auch positive Geschichten übrigens. Sie wünscht sich insgesamt mehr starke Frauenfiguren in der Öffentlichkeit, die dann auch Vorbilder für andere Frauen sein könnten.
Und meint sie dann damit die Sheroes, nach denen das Buch benannt ist?
Genau, wobei muss man dazu sagen, Sheroes auch Männer sein können. Das ist Marinic sehr wichtig, dass sie auch die Männer mitnimmt. Sie sagt, ein ganz großes Problem des Feminismus sei, dass er zu lange Frauen gegen Männer ausgespielt habe. Dabei sei wirkliche Gleichberechtigung nur zu erreichen, wenn man die Männer mit ins Boot holt, wenn alle gemeinsam für die Gleichberechtigung aller Geschlechter kämpfen.
Und nennt die Autorin auch schon Beispiele? Gibt es schon ihrer Ansicht nach solche Sheroes?
Ja, es gibt einige laut Jagoda Marinic. Allen voran nennt sie Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, die Marinic sehr häufig erwähnt in diesem Buch. Obama ist für die Autorin so eine Art Prototyp der starken, unabhängigen Frau, die ihren ganz eigenen individuellen Feminismus gefunden hat und lebt. Und die ja vor einigen Monaten auch genau das getan hat, was sich Marinic wünscht. Obama hat ihre eigene Geschichte öffentlich erzählt in ihrer Autobiografie Becoming. Ja, und daneben nennt die Autorin noch weitere Beispiele, Frauen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Aber Obama, kann man sagen, ist so ein bisschen die Vorzeige-Shiro für Marinic.
Frau Seidel, Sie haben vorhin gesagt, Jagoda Marinic wünscht sich einen Feminismus, der auch die Männer mitnimmt. Wie genau kann der denn aussehen und ja, was beinhaltet der?
Also eine ganz wichtige Forderung, die dieser Feminismus laut der Autorin stellen sollte, ist die nach einer humaneren Arbeitswelt für alle, also für Frauen und Männer. Zwar gibt es mittlerweile ja deutlich mehr Frauen in Führungspositionen als früher, aber das habe bislang trotzdem nicht zu einem grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt geführt, sagt Marinic. Und das liege auch daran, dass viele arbeitende Frauen genauso zur Selbstoptimierung neigen wie Männer. Also alles möglich machen, bereit sind, sich für die Arbeit aufzureiben, anstatt bessere Arbeitsbedingungen zu fordern oder diese als weibliche Führungskraft auch selber zu schaffen. Und das führe dann wiederum dazu, dass all die Frauen, die nicht bereit sind, so zu arbeiten, sich ganz vom Arbeitsmarkt zurückziehen oder höchstens noch in Teilzeit arbeiten. Und Jagoda Marinic empfiehlt den Frauen, ganz grundsätzlich umzudenken und aufzuhören, immer nur den Männern nachzueifern. Es dürfe dem Feminismus heute nicht mehr nur darum gehen, dass Frauen endlich all das tun dürfen, was lange Zeit nur Männer durften. Also Vorstandschefin sein oder bis Mitternacht im Büro bleiben, während sich der Partner um die Kinder kümmert, sondern es sollte darum gehen, gänzlich neue Rollenbilder zu entwerfen, sowohl für Männer als auch für Frauen. Rollenbilder, die uns allen ein selbstbestimmtes, ausgeglichenes, glückliches Leben ermöglichen.
Und diese Rollenbilder, sagt sie auch, wie die konkret aussehen können?
Nein, so konkret wird sie da nicht. Man muss sagen, dieses Buch ist insgesamt kein Buch der Ausrufezeichen, sondern eher eines der Fragezeichen. Ein Aufruf zur Debatte. Marinitsch möchte dieses bislang noch ausstehende gesellschaftliche Gespräch über Rollenbilder erstmal in Gang bringen. Und deshalb hat das Buch auch einen Anhang mit Fragen für alle Leser, die Lust haben, die Debatte zu vertiefen. Am Küchentisch, abends auf dem Sofa oder im Büro. Und ich nenne mal ein paar Beispiele. Da stehen dann so Fragen drin wie: Wer in der Familie weiß, wo der Impfpass ist? Oder ist Lara Croft, nachdem sie von ihren überbordenden Formen erlöst ist und aussieht wie das durchtrainierte Girl Next Door, wirklich ein neues Heldenangebot an die breite Masse? Also in diesem Stil gibt es dann einen ganzen Fragenkatalog.
Und was denken Sie, abschließend gesagt, brauchen wir gerade diesen Aufruf? Sind das Ideen, die zur rechten Zeit kommen? Oder ist das das Gleiche, was wir in ähnlicher Form schon mal hier und da gehört haben?
Ja, ich würde sagen, wir brauchen diesen Aufruf unbedingt. Echte Gleichberechtigung ist in Deutschland immer noch harte Arbeit. Das merkt man spätestens, wenn man ein Kind bekommt, denke ich. Und ich muss sagen, bei uns zu Hause hat das gut funktioniert. Am Küchentisch bei uns zu Hause hat dieses Buch wirklich heftige Diskussionen ausgelöst.
Enne Seidel war das. Sie hat uns She-Rose, neue HeldInnen braucht das Land, von Jagoda Marinitsch vorgestellt. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen. Die 126 Seiten kosten 12 Euro. Mitte war gestern. Beziehungsweise in der Mitte der Gesellschaft finden sich mittlerweile vermehrt rechte Einstellungen und fremdenfeindliche Ansichten. Über das Warum wurde schon einiges geschrieben. Der Philosophieprofessor Michael Paun führt ebenso wie andere die Folgen der Globalisierung als Ursachen für die gesellschaftliche Spaltung an. Was ihm zufolge außerdem fehlt für eine friedliche Demokratie: Bedrohung von außen, ökonomische Gleichheit und soziale Intelligenz. Und seine Prognose ist eher düster. Mehr dazu von Alexander Fischer.
Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, so heißt es, wird die AfD stärkste Kraft werden. Deutschland ist nach rechts gerückt. Die politische Landschaft hat sich nach rechts erweitert. Obwohl Franz Josef Strauß mal sagte, dass es rechts von der CSU keine Partei mehr geben dürfe. Doch die gibt es mittlerweile und Teile von ihr möchten an den Grundfesten der Demokratie graben. Es steht etwas schief in unserer Demokratie und nicht nur hier. Die Blicke nach Italien, Frankreich, Ungarn, Großbritannien, in die Türkei und selbst die USA lassen manchen aufschrecken. Dass die Dinge sich so entwickeln, ist für den Philosophieprofessor Michael Paun allerdings kein Wunder. Zu diesem Ergebnis kommt er im Durcharbeiten klassischer sozialpsychologischer Experimente zu menschlicher Kooperation, dem Nachverfolgen der evolutionspsychologischen Entwicklung von sozialer Intelligenz und anhand von Skizzen aus ausgewählten historischen Epochen. Das heutige politische Dilemma entsteht vor allem durch mangelnde Anpassungsfähigkeit unserer sozialen Intelligenz an die Komplexität der Gesellschaft und der globalisierten Welt. Außerdem durch den dauerhaften Frieden, mit dem wir gar nicht wirklich umzugehen wüssten, sowie durch fehlende ökonomische Gleichheit.
Äußerer Druck und ökonomische Gleichheit haben offenbar ganz ähnliche Wirkungen. Beide scheinen politische Gleichheit und demokratische Strukturen zu fördern. Umgekehrt würde das bedeuten, dass egalitäre Machtstrukturen in Zeiten von äußerer Stabilität besonders gefährdet sind, weil dann die Ungleichheit hoch und der äußere Druck gering ist.
Wir hätten schlicht nichts mehr, gegen das wir uns als Gesamtgesellschaft zusammentun könnten, meint Paun. Hinzu komme, dass die ökonomische Entwicklung eine immer weiter wachsende Ungleichheit bedingt. So bekriege man sich also im Inneren, wenn man überhaupt noch miteinander spreche. Dass Menschen keine reinen Egoisten sind, ist laut Paun zwar verbrieft, allerdings auch, dass es für gelingende soziale Kooperation, die eine Grundvoraussetzung für Demokratie ist, ein bestimmtes Biotop braucht. Das entsteht für ihn durch ökonomische Gleichheit und äußere Bedrohung. Beides hätten wir nicht. Bedrohung wollen wir hoffentlich auch nicht. Die Demokratie wird also, so paradox das klingen mag, gerade durch den jahrzehntelangen Frieden gefährdet. Im Kalten Krieg und nach den Schrecken der großen Kriege des 20. Jahrhunderts war es noch einfach. Die Blockkonfrontation von West und Ost habe den inneren Zusammenhalt befördert, die vorhergehenden Kriege die Einkommensverhältnisse angeglichen und damit den Winkel der heutzutage wieder so klaffenden Schere deutlich verringert. Der Frieden führe dazu, dass die Gesellschaft sich immer weiter ausdifferenziere. Das sowie die Globalisierung überforderten unsere soziale Intelligenz und führten zu grassierendem Individualismus und sich auflösenden zuvor relativ homogenen Milieus sowie sozialer Separierung in Wohnvierteln und Schulen. Alles zusammen wiederum bedinge das Erstarken des Rechtspopulismus. Was dagegen getan werden kann? Nicht viel, wie Paun meint.
Uns allen fehlen im Moment die Mittel und Wege, die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft sicherzustellen. Der Rechtspopulismus ist Symptom und Produkt dieser Unfähigkeit, allerdings leider ein Symptom, das die Probleme auf mittlere Sicht drastisch verschärfen wird.
Michael Paun hat ein aktuelles Buch geschrieben, das direkt auf unsere politische Lage Bezug nimmt. Dabei ist es kein philosophisches Buch, obwohl der Autor jener Disziplin entstammt, sondern ein sozioökonomisch analysierendes. Begriffsarbeit, die ein Kerngeschäft der Philosophie ist, findet sich dabei eher wenig. Zwar bietet Paun einen anderen Blickwinkel auf den Begriff Macht, der nicht konflikttheoretisch, sondern mittels sozialer Intelligenz verstanden werden soll, doch gehen die Betrachtungen über Macht und Intelligenz nicht so tief. Sie sind eher Vorarbeiten für das Referat der sozial- und wirtschaftspsychologischen Studien, die unsere Irrationalität im Gruppenkontext belegen sollen. Die Ausrichtung des Buches ist sodann auf das Verstehen der Gegenwart ausgerichtet. Die geschilderten Grundgedanken zu äußerem Druck und Ungleichheit, die uns dabei helfen sollen, sind dabei grundsätzlich und viel diskutiert. Der sozioökonomische Blickwinkel ist etwas verkürzt. So bleibt auch die Erwähnung von Ängsten und Ressentiments zwar nachvollziehbar, aber ihr Funktionieren und Wirken noch unerklärt. Letztlich kann der Text aber für jene interessant sein, die sich einführend und im sozioökonomischen Blickwinkel mit der Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigen wollen.
Alexander Fischer besprach Michael Pauens Buch Macht und soziale Intelligenz, warum moderne Gesellschaften zu scheitern drohen. Bei S. Fischer verlegt, es füllt 316 Seiten und kostet 22 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um die These, dass wir weniger Religion brauchen. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Vielen Dank fürs Lauschen und einen schönen Abend.